Die Radio Wissen. Hörsaal.
Was gibt's bei euch an diesen Tagen für ein Festessen? Ente? Weihnachtsgans? Fleischfondue? Fragt der neugierige Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Habt ihr überhaupt Hunger auf sowas? Oder sagt ihr vielleicht eher, ach, nicht schon wieder, mein Bauch platzt bald. Nach Weihnachten esse ich nichts mehr. Was für Probleme im Vergleich zu Weihnachten 1944. Da regierte der Mangel. Nicht der Konsumrausch, kaum was zu essen, Hungerwinter in Europa mitten im Krieg.
Ich habe Hunger. Hunger, das ist der einzige Gedanke, der alle anderen verscheucht. Was aber nun aßen Menschen, wenn die Rationen nicht reichten? Nach aktuellen Schätzungen starben insgesamt an die 4 Millionen Menschen auf besetztem sowjetischem Gebiet an den Folgen einer deutschen Hungerpolitik. Aus den Hungergebieten der Sowjetunion sind sogar Fälle von Kannibalismus bezeugt. Wer sich überhaupt noch zur Arbeit schleppen konnte, brach dort oder auf dem Weg nicht selten vor Entkräftung zusammen. Hunger, das ist der einzige Gedanke, der alle anderen verscheucht.
Im Hörsaal heute also das Kontrastprogramm statt Kalorien Katastrophen. Für uns sind sie weit weg, entweder viele Jahrzehnte zurück wie der Zweite Weltkrieg oder aus geografischer Sicht die Leiden der Menschen in Syrien wie überhaupt südlich der Sahara. Als eines der größten Kriegsverbrechen, das jemals von Menschen erdacht worden war, gilt die Blockade der sowjetischen Stadt Leningrad, die vor 75 Jahren begonnen hatte und fast 3 Jahre lang andauerte. Bevor wir gleich unsere Expertin dazu hören, erst einmal eine Reportage meines Kollegen Robert Bark. Er, der sich in Russland bestens auskennt, hat sich auf den Weg gemacht zu jenem Friedhof, auf dem tausende Hungertote begraben liegen. Und er hat eine Überlebende getroffen, die damals noch ein Säugling war und irgendwie gerade noch so gerettet wurde.
U-Bahn-Station Proschet-Mujestva, der Platz des Heldenmuts. Eine gut 20-minütige Fahrt mit der Petersburger Metro an die nördliche Stadtgrenze. Jetzt noch mit dem 120er-Bus stadtauswärts auf dem vierspurigen, von Alleebäumen gesäumten Prospekt Nepokorjonych, dem Prospekt der Ungebrochenen. Vier Haltestellen bis zum Piskaryovskaya-Friedhof, jenem Ort, an dem rund 500.000 Menschen bestattet sind, die während der Leningrader Blockade ums Leben kamen. Vor 75 Jahren, am 8. September 1941, schlossen Einheiten der deutschen Heeresgruppe Nord den Blockadering rund um die sogenannte nördliche Hauptstadt der damaligen Sowjetunion und verurteilten damit die Einwohner zu einem qualvollen Tod durch Hunger, Bomben, Terror und Artilleriebeschuss. Angekommen. Der Bus fährt rasch weiter. Weit und breit. Keine Menschenseele mehr zu sehen an diesem Sonntagnachmittag vor dem Eingang zum Friedhofskomplex. Vom hellblauen, wolkenlosen Himmel brennt heiß und gleißend die Sonne, erschwert so die Sicht auf einen riesigen Bildschirm, über den in Endlosschleife sowjetische Wochenschaupassagen aus den Kriegsjahren flimmern.
27. января 44 года военный совет Ленинградского фронта передал по радио долгожданную весть о полном освобождении Ленинграда от блокады.
Am 27. Januar 1944, so der Kommentar, gab der Kriegsrat der Leningrader Front über das Radio die lang ersehnte Nachricht bekannt, dass die Blockade von Leningrad vollkommen beendet sei. Nichts Triumphales hat dagegen die Stimmung, die über dem weitläufigen, 25 Hektar großen Gelände liegt. Selbst die über 6 Meter hohe Bronzestatue der trauernden Mutter Heimat, gut einen halben Kilometer entfernt vom Haupteingang, scheint mit ihren ausgestreckten Händen die mehr als 2 Dutzend riesigen Massengräberrechtecke nur beschützen zu wollen. Gedämpfte, klassische Musik weht über die sorgfältig gepflegten Blumenrabatten. Meine Verwandten sind hier begraben, erzählt die ältere Frau und zupft ein wenig an ihrem geblümten Sommerkleid. Nina Petrovna heißt sie. Sie ist ein sogenanntes Blockadekind, war noch ein Säugling, als die deutschen Angreifer ihre Stadt und die Menschen darin einen langsamen, qualvollen Tod sterben lassen wollten. Von Mitbewohnern habe sie nach dem Krieg erfahren:
Ich wäre auch beinahe gestorben. Diagnose Dystrophie, schwere Mangelernährung. Es sei schrecklich gewesen, mich anzusehen, sagte mir die Nachbarin. In meinem Kinderbettchen hätte ich ausgesehen wie eine kleine Leiche. Meine Haut sei ganz gelb gewesen, habe herabgehangen. Und der Kopf nur wie an einem dünnen Schnürchen.
Und dann übermannt Nina Petrovna die Erinnerung, der Schmerz. Ihre selbst völlig entkräftete Mutter habe sich noch eigenes Blut für sie abnehmen lassen, trotz Protest der Ärzte. Denn eigentlich hatten sie die kleine Nina schon aufgegeben.
Am nächsten Tag kam ich zu dir auf die Kinderstation, hat mir meine Mutter später erzählt. Und du liegst da, erkennst mich wieder, ich halte dir ein Stückchen Zucker hin und du hast es genommen. Immer wenn ich hier bin, muss ich daran denken, wie sie mich gerettet hat. Und genauso schwer ist es, wenn ich hinüber zu den Pulkower Höhen gehe. Dort haben sie damals meinen Vater begraben. Der hat in der Volkswehr gegen die Deutschen gekämpft.
Die längst pensionierte Buchhalterin beklagt sich nicht. Hass auf die Deutschen? Nein. Sie sei ein gläubiger Mensch, so wie einst ihre Mutter. Ein wenig bitter wirkt Nina Petrovna erst kurz darauf, auch wenn sie es mit einem zaghaften Lächeln zu überspielen versucht.
Ich bin zufrieden, auch wenn heute die Menschen uns Blokadniki manchmal nicht mögen, weil wir ein bisschen mehr Rente kriegen. Die Höhe der Rente hängt doch vom Grad der Invalidität ab. Ich habe die höchste Stufe, weil ich fast gestorben wäre. Seit meinen Kindertagen bin ich immer nur krank gewesen, all die Jahre. Geschwollene Beine habe ich, musste mir jetzt teure Lederpantoffeln kaufen, um laufen zu können. Schauen Sie mal. Und wir kriegen doch immer noch weniger als die Soldatenveteranen. Die starben auf dem Schlachtfeld, wie mein Vater, während ich hier anfing, vor Hunger zu sterben.
Den Schriftsteller Sergei Lebedev wundern solche Erzählungen nicht. Für den Enkel einer Leningraderin macht dies nur einmal mehr deutlich, welchen Stellenwert die Opfer, die zivilen Opfer zumal, in der aktuellen Geschichtspolitik Russlands einnehmen. Auch am Fallbeispiel der Leningrader Blockade.
Das Zugrundegehen dieser Menschen, es taugt irgendwie nicht dafür, die für unsere Oberen so unerlässliche, heldenhafte Geschichte dieses Krieges zu formulieren. Denn unausweichlich würde sich doch die Frage stellen, warum hat man diese Menschen nicht verteidigt, nicht gerettet? Warum war man unfähig, sie aus dem Blockadering herauszuziehen?
Robert Bark über die Leningrader Blockade von 1941 bis 1944. Was macht Hunger mit Menschen? Zu welchen Lösungen greifen sie, wenn es eigentlich keine mehr gibt? Wieso haben einige überlebt? Was lassen sich Regierungen einfallen, um das Wenige vermeintlich gerecht zu verteilen? Die Geschichtsprofessorin Tatjana Tönsmeier von der Bergischen Universität Wuppertal ist eine ausgewiesene Hungerforscherin. Sie schaut sich schon lange die Situation in belagerten Regionen des Dritten Reiches an. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus 17 Ländern zwischen Norwegen und Griechenland, zwischen Frankreich und der damaligen Sowjetunion. In diesem internationalen Forschungsprojekt geht es um Gesellschaften unter deutscher Besatzung und darum, wie deren Alltag aussah. Ein Alltag, in dem es kein Weihnachtsshopping gab, sondern Schlange stehen. Und das nicht selten vergeblich. Vor dem Verzehr von Katzenfleisch wird gewarnt. Mangelversorgung und Hungererfahrungen im besetzten Europa zwischen 1939 und 1945, hat sie ihren Vortrag genannt.
Ein Vortrag über Hungererfahrung? Über Mangelversorgung? Hunger ist in unserer heutigen Konsumwelt, wo Lebensmittel to go konsumiert werden, und jährlich mehr als 8 Millionen Tonnen unverdorbener Produkte im Müll landen, fremd geworden. Und auch wenn unser Umgang mit Lebensmitteln viele Probleme verursacht, so ist es doch eine große Errungenschaft, wenn eine Gesellschaft von sich sagen kann, dass der Hunger gebannt ist. Nur wirklich alte Menschen erinnern sich noch an Versorgungsengpässe nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist Hunger zumeist der Hunger der anderen. In afrikanischen Ländern, vor allem südlich der Sahara, wo jeder Vierte an Hunger leidet. Doch Erfahrungen, wie sie Menschen heute in Aleppo machen, waren und sind auch Menschen in Europa aus den Jahren des Zweiten Weltkrieges bekannt. Aber obwohl große Teile der deutschen Öffentlichkeit heute gut Bescheid wissen über die Verbrechen des Deutschen Reiches und sensibilisiert sind für die Leiden, die damit einhergingen, ist es doch erstaunlich, wie wenig über den Hunger unserer Nachbarn in den Jahren der Besatzung bekannt ist, obwohl er deren Alltagserfahrungen in hohem Maße prägte. Von diesen Alltagserfahrungen, von der Mangelversorgung, von Lebensmittelkarten und Ersatzprodukten, von Tauschgeschäften, vom Schwarzmarkt und von Armutsprostitution soll daher im Folgenden die Rede sein. Denn Hunger war eine Waffe, die die deutsche Seite gegen die Zivilbevölkerung einsetzte, so wie Hunger auch heute im Kampf um Aleppo als Waffe eingesetzt wird und vor allem die Schwächsten, Kinder, Alte und Kranke trifft. Der deutsche Überfall auf Polen, der Einmarsch in die Niederlande, nach Belgien und Frankreich, der Krieg gegen Dänemark, Norwegen und auf dem Balkan gegen Jugoslawien und Griechenland zielte auf die Eroberung und Unterwerfung dieser Länder. Damit wurden auch die Voraussetzungen für ihre Ausbeutung geschaffen. Arbeitskräfte, Industriekapazitäten, Rohstoffe und Ressourcen aller Art wurden in den Dienst der deutschen Kriegsanstrengungen gestellt. Die Transferleistungen waren gewaltig, vor allem aus den westeuropäischen Ländern. Ohne sie wäre das Deutsche Reich nicht in der Lage gewesen, den Krieg über 6 lange Jahre zu führen. Für die betroffenen Volkswirtschaften war diese Politik der Ausbeutung, der Beschlagnahmungen und der Requirierungen mit tiefen Einschnitten verbunden, die die einheimischen Bevölkerungen zu tragen hatten. Betriebe, die nicht als kriegswichtig galten, drohten stillgelegt zu werden. Wer dort arbeitete, musste damit rechnen, entlassen zu werden. Es drohten der Verlust des Einkommens und nicht selten die Verschickung zur Zwangsarbeit ins Reich. Dies alles verschlechterte die alltäglichen Lebensbedingungen. Hinzu kam, dass in der Folge der Ausbeutung eine spürbare Inflation einsetzte, die auch durch verschiedene Maßnahmen zur Preiskontrolle nicht erfolgreich bekämpft werden konnte. Viele Produkte des täglichen Lebens waren immer schwerer aufzutreiben und wurden, trotz Preisbindung, immer teurer. Vieles verschwand ganz aus den Geschäften und war schließlich nur noch auf dem Schwarzmarkt zu erwerben. Dort allerdings zu exorbitant hohen Preisen. Für Menschen überall im besetzten Europa, ob im französischen Brest oder im russischen Smolensk, ob im griechischen Heraklion oder im norwegischen Tromsø, verschärften die im Land stationierten deutschen Soldaten die Lage zusätzlich. Denn die Wehrmachtsangehörigen waren kaufkräftige Konkurrenten. Dafür sorgte nicht zuletzt die Reichsführung mit der Festsetzung von günstigen Wechselkursen. Und die Gelegenheit zum Einkauf im großen Stil nutzten viele. Ein junger, in Frankreich stationierter deutscher Soldat etwa schrieb an seine Familie, Zitat, »Ich will schnell die Butter noch einpacken und auch die Seife. 4 große Stücke, damit sie mit der Post am Mittag weggeht.« Zitat Ende. In seinem nächsten Brief ein paar Tage später heißt es, wieder Zitat, »Ich habe gestern wieder ein Pfund Butter abgeschickt. Jetzt sind im Ganzen 4 Butterpakete unterwegs und ein Paket mit einem Riesenstück Seife zu 400 Gramm für Mutter zum Namenstag. Ich habe jetzt zwar 40 Mark Schulden, aber ich erwarte das Paket mit den Überraschungen.« Zitat Ende. Mit den Überraschungen meinte er eine Geldsendung, die zwar nicht erlaubt war, aber toleriert wurde. Tatsächlich schrieb er kurze Zeit später erneut nach Hause, nachdem er Geld versteckt zwischen den Seiten eines Buches erhalten hatte, Zitat, »Wenn ihr den Nachschub laufend regelt, so wie jetzt, brauche ich die Herrlichkeiten des schwarzen Marktes nicht vorüberziehen zu lassen. Ich bin wirklich glücklich, wenn ich etwas schicken kann.« Zitat Ende. Der Name dieses jungen Einkäufers? Heinrich Böll. Insgesamt waren die Einkaufsaktionen von der Reichsführung durchaus gewollt. Nach den Jahren der rüstungsorientierten Autarkiepolitik, die für die deutsche Bevölkerung Verzicht bedeutet hatte, sollten sich die Lanzer nun ein Leben wie Gott in Frankreich erlauben können. Das galt von Anfang an und noch verstärkt, nachdem der deutsche Überfall auf die Sowjetunion ins Stocken geraten war. Gerade Soldaten von der Ostfront sollten regelmäßig nach Frankreich verlegt werden, um dort, so hieß es in der Wehrmacht, Zitat, zum Ausgleich für die überstandenen Strapazen etwas üppiger zu leben. An diesem üppigeren Leben ließen viele Soldaten ihre Lieben in der Heimat teilhaben und schickten weiterhin Millionen von Päckchen nach Hause. Selbst der Wehrmachtsführung war bewusst, dass dieses Verhalten Probleme auslöste. So befand der deutsche Wehrmachtsintendant für Belgien, dadurch werde, Zitat, der Ausverkauf des Landes stark befördert, Zitat Ende. In Frankreich wurden die deutschen Soldaten folgerichtig Kartoffelkäfer genannt. Ob zwei- oder sechsbeinig, die Sorge der französischen Bevölkerung war die gleiche. Die einen wie die anderen fraßen in ihren Augen alles kahl. Dramatischer noch als in Nord- und Westeuropa stellte sich die Situation in der Sowjetunion dar. Schon im Zuge der Vorbereitung des deutschen Überfalls waren deutsche Militär- und Rüstungsexperten entschlossen, die Wehrmacht aus Russland zu ernähren. Dabei nahmen sie billigend in Kauf und hielten das in ihren Plänen auch so fest, dass, Zitat, hierbei zweifellos zig Millionen Menschen verhungern werden, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird. Zitat Ende. Betroffen waren davon zum Beispiel Rotarmisten in deutscher Kriegsgefangenschaft. Von ihnen verhungerten allein im Winter 1941-42 nach Schätzungen etwa 1,8 Millionen in deutschen Lagern. Schwer betroffen waren auch die Städte der besetzten Sowjetunion. Neben dem belagerten Leningrad zum Beispiel auch die ukrainischen Städte Kiew und Charkiw. Im Gebiet der Heeresgruppe Nord wiederum wurden seit dem Spätherbst 1941 Tausende von Zivilisten, darunter Frauen, Kinder und alte Menschen, in Sumpfgebiete abgeschoben, weil die deutsche Seite nicht vorhatte, sie zu ernähren und vorhandene Lebensmittel zur Versorgung der Truppe oder für die Reichsbevölkerung beschlagnahmte. Allein aus diesem Gebiet waren bis zum September 1942 80.000 Menschen vertrieben und deportiert worden. Jeder achte Einwohner, ob Mann, Frau oder Kind, im rückwärtigen Heeresgebiet war ein Flüchtling, dem es an allem fehlte. Nach aktuellen Schätzungen starben insgesamt an die 4 Millionen Menschen auf besetztem sowjetischem Gebiet an den Folgen einer deutschen Hungerpolitik, die eine radikale Ausbeutung zum Ziel hatte und sich um die Konsequenzen für die einheimische Bevölkerung nicht kümmerte. Der Mangel mochte in den verschiedenen besetzten Gebieten unterschiedliche Formen annehmen und unterschiedliche Güter betreffen. Überall im besetzten Europa jedoch wurde er sehr schnell zu einer Realität, die den Alltag nachdrücklich prägte und die Menschen nicht ignorieren konnten. Besonders schwer war er dort zu ertragen, wo Lebensmittel fehlten. In den Städten der besetzten Sowjetunion war die Situation bereits im Spätsommer und Herbst 1941 vielfach verzweifelt. Die Todesraten schnellten in die Höhe. Auch in Griechenland stiegen die Sterblichkeitsraten sehr schnell an. In Piräus und Athen lagen sie im Winter 1941-42 fünf- bis siebenmal höher als im Jahr zuvor. Hunger war mindestens in einem Drittel der Fälle die direkte Todesursache. Hinzu kam der indirekte Einfluss, da durch Hunger geschwächte Menschen sehr viel schneller Infektionskrankheiten wie Tuberkulose oder Grippe erlagen. Im Verhältnis dazu war die Lage in den besetzten westeuropäischen Ländern weniger schlecht. Doch hat jüngst in Paris eine wissenschaftliche Kommission Zahlen vorgelegt, wonach 20% der französischen Bevölkerung Mangel gekannt und weitere 55 gehungert haben. Die ersten Anzeichen dafür, dass Waren knapp wurden, bestand darin, dass sie in den Geschäften nur noch unregelmäßig zu kaufen waren, dass man nie wusste, wo man fündig werden würde und wann die Geschäfte mit dem Gesuchten beliefert würden. Gerade die Hausfrauen mussten daher oft stundenlang anstehen. Ein Zeitzeuge, Jacques Bielinki, notierte im September 1940 in seinem Tagebuch, Zitat, »Die Warteschlangen werden immer länger und überwuchern Paris.« Weiter hielt er fest, »vor einer Molkerei, die 60 Viertel von Butter zu verteilen hat, also kleine Pakete zu je 125 Gramm, bildet sich eine Schlange von 350 Personen.« Zitat Ende. Nicht nur Milchprodukte waren schwierig zu bekommen. Endlose Schlangen gab es auch vor Kartoffelständen. Für 2,5 Kilo musste man häufig mehr als 3 Stunden anstehen. Schlange stehen war anstrengend und es war gefährlich. Gefährlich war es deswegen, weil Lebensmittelgeschäfte, wenn sie überhaupt beliefert wurden, zumeist in den frühen Morgenstunden Waren erhielten. Schlangen bildeten sich daher nicht selten schon mitten in der Nacht. Damit aber verstießen die Anstehenden gegen die nächtliche Ausgangssperre, was Inhaftierung und Gerichtsverfahren nach sich ziehen konnte, wenn nicht Schlimmeres. Und anstrengend war es schon aufgrund der langen Stunden, gerade bei Regen oder Kälte. Hinzu kam, dass im Verlauf des Krieges in vielen besetzten Gebieten Arbeitspflicht bestand und Zivilpersonen immer weniger auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen konnten, weil dieser zerstört war oder wegen Treibstoffmangels nicht fuhr. Da die Versorgung von Familien typischerweise als Aufgabe der Frauen galt, waren sie es vor allem, die bei jedem Wetter mitten in der Nacht aufstehen mussten und lange Stunden anzustehen hatten, dabei stets in der Gefahr waren, aufgegriffen zu werden, bevor sie sich erschöpft und geschwächt zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg zur Arbeit machten. Doch nicht nur die Schlangen, die bald zu einem typischen Anblick im besetzten Europa wurden, waren ein sicherer Indikator für den Mangel. Den Mangel konnte man auch daran erkennen, dass vor allem Produkte des täglichen Bedarfs im Geschäft sehr bald nur noch für diejenigen zu haben waren, die Kleider, Brot oder Lebensmittelkarten und die entsprechenden Marken hatten. Rationierungssysteme basierten überall im besetzten Europa darauf, dass Bevölkerungen in Kategorien eingeteilt wurden. So waren in Frankreich die Berechtigungsscheine nach Alter gestaffelt. Es gab welche für Kinder unter 3 Jahren, für 3- bis 6-Jährige sowie für 6- bis 13-Jährige. Eine weitere Kategorie bildeten junge Menschen zwischen 13 und 21 Jahren. Außerdem gab es Marken für Erwachsene im Alter von 21 bis 70 Jahren als sogenannte Normalverbraucher, für diejenigen, die schwere körperliche Arbeit verrichteten und für Beschäftigte in der Landwirtschaft, schließlich auch für Alte über 70 Jahren. Für Kinder gab es außerdem Bezugsscheine für Extrarationen von Milch. Allerdings war es vor allem in Großstädten oft nicht einfach, diese Marken auch einzulösen. Extrarationen sollten auch Kranke, Schwangere und Stillende erhalten. Grundsätzlich unterschieden wurde zusätzlich nach Wohnorten. Wer auf dem Land lebte, erhielt niedrigere Rationen als Städterinnen und Städter, weil die Behörden annahmen, dass Menschen in ländlichen Gegenden, selbst wenn sie nicht in der Landwirtschaft arbeiteten, sich trotzdem auch jenseits der Rationen Lebensmittel beschaffen könnten. Für die Bürokraten der Zeit mögen dies klare Regelungen gewesen sein, um die Bevölkerung mit den knapper werdenden Lebensmitteln zu versorgen. In der Praxis jedoch erwiesen sich die Regeln nicht nur in Frankreich als kompliziert und waren für die Menschen mit einer Vielzahl von Problemen verbunden. Das lag zum Beispiel daran, dass die Lebensmittelkarten immer nur für einen bestimmten Zeitraum gültig waren, meistens für 2 Wochen. Danach konnte man sie nicht mehr verwenden. Auch erhielt man nicht nur eine Karte, sondern häufig gleich eine ganze Sammlung. Im Protektorat Böhmen und Mähren zum Beispiel erhielten Personen für einen sogenannten Versorgungszeitraum, also für 14 Tage, bis zu 25 Karten und Marken. Und zwar Nährmittel- und Zuckerkarten, Fleisch- und Fettmarken, Brot-, Milch- und Eierkarten. Manche Bauern hatten außerdem sogenannte Abschnitte auf Kaffeeersatzmischung für Selbstversorger im Brotgetreide. Hinzu kamen Zusatz- und Zulagekarten für Schwer- und Schwerstarbeiter, Lang- und Nachtarbeiter. Welche Marken gerade gültig waren, erkannte man an der Farbe. Noch komplizierter wurde das System dadurch, dass oftmals ein Abschnitt für mehrere Produkte verwendet werden konnte, je nachdem, was gerade vorrätig war. Auch Extrazuteilungen, etwa vor Weihnachten, sollten über das Kartensystem realisiert werden. So gab es im Protektorat zum Beispiel die Kick-Fettkarte für Kinder unter 6 Jahren. Eigentlich berechtigte sie zum Kauf von 125 Gramm Butter und 250 Gramm Kunsthonig. Im Dezember 1942 konnten Menschen in 12 tschechischen Industriestädten darauf aber auch zusätzlich 250 Gramm Rosinen oder Dörrpflaumen und 150 Gramm Mandeln oder Nüsse als Sonderzuteilung kaufen. 24 Tage später erlaubten dann die gleichen Abschnitte in allen übrigen Gemeinden des Protektorates den Einkauf von je 100 Gramm Sultaninen und Mandeln. Juden waren von dieser Sonderzuteilung ausdrücklich ausgenommen. Schon diese wenigen Beispiele zeigen, wie kompliziert die Rationierungssysteme waren. Eine tschechische 4-köpfige Familie musste zum Beispiel den Überblick über bis zu 100 Karten und Marken behalten und sich alle 14 Tage neue besorgen. Ein Verlust, ob durch Diebstahl, Beschädigung oder durch Verlorengehen, konnte einer Katastrophe gleichkommen, weil man dann zur Überbrückung auf den Schwarzmarkt mit seinen vielfach astronomischen Preisen angewiesen war. Mit dem Markensystem klarzukommen, war aber auch deswegen schwierig, weil Packungsgrößen in den Geschäften und die Abgabemenge auf den Karten nicht immer übereinstimmten. Auseinandersetzungen um das genaue Abwiegen waren daher in den Geschäften an der Tagesordnung. Probleme entstanden auch dann, wenn eine Person zwar gültige Marken hatten, die Geschäfte aber nicht mit der gesuchten Ware beliefert worden waren und Marken nach 14 Tagen wieder verfielen. Marken waren im Übrigen kein Zahlungsmittel, sondern berechtigten lediglich zum Kauf. Viele Menschen verfügten daher zwar über Marken, hatten vielleicht auch das Gesuchte in den Geschäften gefunden, oft genug nach stundenlangem Anstehen, konnten sich dann aber das Produkt nicht leisten, weil die Händler nicht den festgesetzten Preis verlangten, sondern einen höheren, der dem Wert des um sich greifenden Mangels besser entsprach. Dies hatte auch damit zu tun, dass sie selbst ihren Lieferanten höhere Preise als die festgesetzten zahlen mussten, um überhaupt beliefert zu werden. Denn für viele Lieferanten und Produzenten stellte der Verkauf auf dem Schwarzmarkt eine zwar gefährliche, aber sehr einträgliche Alternative dar. Die Lebensmittelbeschaffung auf legalem Weg war also eine überaus stressige Angelegenheit. Schlimmer noch war, dass die Rationen so niedrig waren, dass man von ihnen allein nicht satt wurde. Im Frühjahr 1943 kursierte in den Niederlanden ein böser Witz darüber. Der ging so: Jemand wollte Selbstmord begehen und sich erhängen. Aber der Strick war von so schlechter Qualität, dass er riss. Dann wollte er sich vergasen. Aber das Gas war gerade abgestellt. Dann lebte er nur noch von seinen Marken. Und es gelang ihm auf Anhieb. So miserabel die Lage also in Westeuropa war, in Osteuropa war sie fast überall schlimmer. Selbst Rüstungsarbeiter erhielten im polnischen Distrikt Radom schon im November 1939 nur 200 Gramm Brot am Tag, je 200 Gramm Zucker und Salz pro Monat, sowie gelegentlich Mehl, aber keinesfalls mehr als 400 Gramm. Die ländliche Bevölkerung musste sich über den Markt versorgen. Allerdings war der Handel mit Getreide und Lebensmitteln verboten. Ausnahmen galten nur für Obst und Gemüse. Zuwiderhandlungen wurden streng bestraft. Noch katastrophaler sah die Lage in der besetzten Sowjetunion aus. Eine Minimalversorgung war nur für diejenigen vorgesehen, die für die Deutschen arbeiteten. Alle anderen sollten, wie bereits erwähnt, verhungern. Dadurch verschlechterte sich schon bald nach dem deutschen Überfall die Versorgungslage erheblich. Spätestens im Herbst 1941 kann man bereits von einer Hungersnot, vor allem in den Städten, sprechen. Deutsche Militärstellen überlegten sich daraufhin zwar Versorgungssätze für die hungernde Bevölkerung, regelten aber auch, dass diese noch nicht in voller Höhe ausgegeben werden sollten. Die Ausgabe von Fleisch an Einheimische wurde ganz verboten. An der grassierenden Hungersnot änderten diese Regelungen nichts. Wer sich überhaupt noch zur Arbeit schleppen konnte, brach dort oder auf dem Weg nicht selten vor Entkräftung zusammen. Doch dies änderte an der Haltung der deutschen Stellen wenig. Als man im Sommer 1942 sah, dass unter diesen Bedingungen das Einbringen der Ernte in Gefahr war, wollte man die Bauern motivieren und versprach ihnen Fleischzuteilung. Allerdings legte man auch fest, dass diese nur winzig klein sein durften und nur aus Fleischabfällen bestehen. Man kann daher festhalten, dass die Rationierungssysteme bestenfalls, wie in Westeuropa, eher schlecht funktionierten und dass sie nirgendwo eine ausreichende Versorgung sicherstellen konnten. Eine Ausnahme stellt hier nur Dänemark dar. Am besten versorgt wurden im Rahmen der Mangelökonomien noch die Rüstungsarbeiter. Dies zeigt, dass die Rationierungssysteme keineswegs, wie zeitgenössisch behauptet, die gerechte Versorgung aller zum Ziel hatten. Vielmehr folgten die Rationierungssysteme, wie gerade die bessere Behandlung der Rüstungsarbeiter zeigt, Nützlichkeitserwägungen der Besatzer. Nützlichkeit, also Utilitarismus, stellte jedoch nur eine der Antriebskräfte hinter den Rationierungssystemen dar. Rassismus war die zweite. Ablesen lässt sich dies unter anderem darin, dass Menschen in Osteuropa, vor allem in der besetzten Sowjetunion, besonders schlimm betroffen waren. Für sie war in den deutschen Plänen zur Gewinnung von Lebensraum kein Platz mehr. Als sogenannte slawische Untermenschen sollten sie verhungern. Und entsprechend niedrig waren die Rationen, wenn sie überhaupt noch welche erhielten. Wer dennoch überleben wollte, musste gegen Anweisungen der Besatzer verstoßen, vor allem durch heimlichen Tauschhandel und Schwarzmarktgeschäfte. Viele Frauen, oft genug Mütter, die Kinder zu ernähren hatten, suchten ihren Ausweg auch darin, sich von deutschen Soldaten aushalten zu lassen oder sich zu prostituieren. Überlebensversuche, so kann hier zusammengefasst werden, konnten und wurden von den Besatzern vielfach kriminalisiert. Leben unter Besatzung, Versuche zu überleben, bedeuteten somit ein enormes Maß an Stress. Der Rassismus der Besatzer zeigt sich bei der Lebensmittelzuteilung in Osteuropa auch in der Besserstellung der sogenannten Volksdeutschen. Nicht nur erhielten sie höhere Sätze, Für sie wurden auch eigene Stellen eingerichtet, an denen sie ihre Lebensmittelkarten abholen konnten, damit sie nicht zusammen mit der übrigen Bevölkerung, den Nichtdeutschen, an den Ausgabestellen anstehen mussten. Vor allem aber kam der Rassismus in der Behandlung der jüdischen Bevölkerung zum Tragen. Juden fanden sich stets am unteren Ende der Versorgungspyramide wieder. Als der Reichskommissar für die Ukraine, Erich Koch, angesichts des grassierenden Hungers verfügte, dass Juden Lebensmittel nur dann zu bekommen hätten, wenn diese übrig seien und dann höchstens im Umfang der Rationen für Kinder bis 14 Jahre, war das blanker Zynismus. Juden hatten von Anfang an, noch bevor das systematische Morden einsetzte, unter einer katastrophalen Versorgungslage zu leiden und waren außerdem oftmals bösartiger Schikane ausgesetzt. Der Schüler Roman Kravchenko aus dem ehemals ostpolnischen, heute ukrainischen Kremenetz notiert am 20. Juli 1941 in seinem Tagebuch. Zitat: Ich stand in einer Schlange für Brot an. Es ist fast unmöglich geworden, Brot zu bekommen. Die Ordner von der Polizei lassen zuerst ihre Bekannten durch, danach kommen die Dreisten, die sich in der Schlange vordrängeln, erst dann der Rest. Er fährt fort: Es ist interessant, die Juden beim Brotanstehen zu beobachten. Ein Jude steht in der Schlange. Er ist der sehnlich erwarteten Tür schon sehr nahe, als ein Polizist an ihn herantritt und ihn ans Ende der Schlange stellt. Nach einer halben Stunde wiederholt sich die Szene. Schließlich geht er nach Hause, bevor seine Kinder vor Hunger wimmern. Zitat Ende. Doch zeigte Kravchenko keinesfalls Mitleid mit diesem Mann. Vielmehr beschloss er seinen Eintrag mit einem »großartig«. Zumindest dieser Beobachter war also offenbar sehr zufrieden mit der Behandlung seiner jüdischen Mitmenschen. Die nächste Stufe erreichte die Schikane und Drangsalierung damit, dass jüdische Menschen sehr bald nur noch zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Geschäften einkaufen durften, was sie dazu zwang, besonders lange anzustehen. In Litauen gab es etwa so wenige dieser Geschäfte, dass jüdische Menschen tagelang warten mussten, bevor sie ein Geschäft betreten konnten. Mit geladenen Gewehren hielten deutsche Soldaten die immer verzweifelter werdenden Menschen in Schach. Manchmal fehlten solche Geschäfte ganz, wie Stanisław Rozinski aus Lviv in der Westukraine berichtet. Zitat: Es gibt schon Brotmarken. Die Juden hungern, weil ihnen nicht erlaubt ist, in arischen Geschäften einzukaufen. Jüdische Geschäfte gibt es noch nicht. Zitat Ende. Da anders als in Westeuropa die Rationen für jüdische Menschen niedriger waren, sie oft genug gar keine erhielten und sie überdies in besonderen Geschäften bzw. zu festgesetzten Zeiten einkaufen mussten, war ihre Versorgungslage bereits vor der Ghettoisierung und vor dem Einsetzen der systematischen Ermordung außerordentlich prekär. Um zu überleben, konnten sie daher gar nicht anders, als deutsche Anweisungen zu übertreten. Wurden sie erwischt, etwa weil sie beim Einkauf auf dem Schwarzmarkt denunziert worden waren, drohten ihnen härtere Strafen. Nicht selten wurde mit den verzweifelten Menschen kurzer Prozess gemacht. Das heißt, sie wurden umgebracht. Die Belohnung für Denunzianten bestand im Übrigen häufig aus Lebensmittelpaketen, besonders attraktiv in Gesellschaften, in denen der Hunger allgegenwärtig war. Mangelversorgung und Hunger trugen im Übrigen auch dazu bei, dass vielerorts die Bereitschaft, Juden zu verstecken, gering war. In Mangelgesellschaften zusätzliche Personen zu versorgen, war schwierig. Dazu finden sich auch im Tagebuch von Anne Frank immer wieder Einträge, etwa wenn die Untergetauchten im Haus in der Prinzengracht über Tage nur Hülsenfrüchte zu essen bekamen, weil ihre Helfer nichts anderes für sie auftreiben konnten. Dort, wo auf das Verstecken von Juden die Todesstrafe stand, war das Auftreiben zusätzlicher Lebensmittel aber nicht nur schwierig, sondern lebensgefährlich, weil es Nachbarn, aber auch Bauern, Geschäftsleute und Schwarzmarkthändler aufmerksam machen konnte. Was aber nun aßen Menschen, wenn die Rationen nicht reichten und der Mangel um sich griff? Ersatz war buchstäblich in aller Munde. Fette wurden durch Öl, Teeblätter durch die Schalen von Früchten, Zucker durch Sirup oder in den späteren Kriegsjahren durch die Süßungsmittel Saccharin und Dulcin ersetzt. Malzkaffee wurde aus Roggen, Weizen und Eicheln geröstet, während der sogenannte nationale Kaffee in Frankreich zu 50% aus Kaffee und zu 50% aus gerösteten Kichererbsen bestand. Bäcker wiederum streckten Weizenmehl mit Maismehl oder griffen wie auf Kreta auf traditionelle Surrogate wie Maronen oder Janisbrot in gemahlener Form zurück. Auf dem Schwarzmarkt gehörte das Verlängern von Milch mit Wasser oder das Strecken von Butter durch Margarine zu den gängigen Praktiken. Um Ersatzprodukte und ihre Zubereitung zu propagieren, gab die örtliche Presse Rezepte und Kochbücher heraus. In Warschau etwa wurde die Verarbeitung von Suppenresten zu Soßen empfohlen. Auch könne man, Zitat, das ausgekochte kleingehackte Gemüse mit Kartoffelstücken zu einem vorzüglichen Salat vermischen oder durch den Wolf drehen und sehr schmackhafte Koteletts und Omelettes daraus machen. Zitat Ende. Im Protektorat wurde die Verarbeitung von Blumenkohl samt Blättern, die Blätter sollten paniert und gebraten werden, empfohlen und die Zubereitung von Brennnesselbratling angepriesen. Auch gab es eine schier unendliche Zahl von Kartoffelrezepten. Diese Druckerzeugnisse waren keinesfalls unpolitisch. Vielmehr wurden sie in hohen Auflagen auf den Markt geworfen und nahmen die Frauen in die Pflicht, ihre Familien auch in Zeiten des Mangels nicht nur gesund zu ernähren, sondern ihnen vor allem Normalität zu vermitteln. Diese versuchten die Macher der Rezeptsammlung dadurch zu erreichen, dass sie Anleitungen für landestypische Speisen auf der Basis von Ersatzprodukten anboten. In Böhmen und Mähren etwa die allseits geschätzten Klöße. Auch bemühten sich diese Empfehlungen, mögliche Vorurteile zu zerstreuen. So wurde die Öffentlichkeit im besetzten Polen darüber informiert, dass Pferdefleisch, Zitat, im Westen schon seit langem gegessen wird. Es ist ein gesundes, nahrhaftes Fleisch und steht, entsprechend zubereitet, Rindfleisch im Geschmack nicht nach. Zitat Ende. Andere Tiere eigneten sich dagegen nicht als Ersatzlieferanten für Fleisch. So warnte der Präfekt von Paris im Oktober 1941 vor dem Verzehr von gekochtem Katzenfleisch, weil es Krankheiten übertragen könne. Wo der Hunger um sich griff, das kennen wir auch aus Syrien, besonders aus dem bombardierten Aleppo, wussten die Menschen zwar um die Gefahren, doch konnten sie es sich nicht leisten, auf die Warnungen zu hören. Daher berichteten Schulkinder aus der ländlichen Ortsregion im Süden Frankreichs, dass in ihrem Dorf fast alle Familien ihre Hunde getötet hatten, um diese zu verzehren. Die Kinder hatten außerdem auch schon Igel, Schlange, Fuchs, Frösche, Eichhörnchen, Katze, Falke und Dachs gegessen. Aus den Hungergebieten der Sowjetunion sind sogar Fälle von Kannibalismus bezeugt. Allein in Leningrad sollen während der Blockade der Stadt 1500 Menschen wegen Kannibalismus oder des Verkaufs von Menschenfleisch angeklagt worden sein. In modernen Wohlstandsgesellschaften wie der unseren sind Ernährungsumstellungen ein weit verbreitetes Phänomen und ein freiwilliges Downsizing scheint vielen sinnvoll. Aber was Hunger tatsächlich bedeutete, wissen wir nicht mehr aus eigener Erfahrung und können daher die existenziellen Krisen nur schwer nachvollziehen. Das gilt auch für die Erfahrung, die Flüchtlinge oftmals hinter sich haben, wenn sie heute in Europa ankommen. In den Besatzungsjahren jedoch war Hunger in den besetzten Gesellschaften ein allgegenwärtiges Thema. Der französische Bankier Charles Rist hielt in seinem Tagebuch fest, dass die Menschen von nichts anderem redeten als von Rationen und Lebensmittelmarken. Stanisław Rozhinski, der junge Jude aus Warschau, dem ukrainischen Lwiw, von dem wir vorhin schon gehört haben, hielt einen Monat nach dem deutschen Einmarsch in seinem Tagebuch fest, Zitat, »Ich habe Hunger. Auf dieses eine einzige Problem reduziert sich unser ganzes Leben. Uns ist schon alles egal. Sie ziehen uns zur Arbeit ein, verschleppen uns in Lager. Sie prügeln, schlagen uns zusammen, erschießen uns, werfen uns aus den Wohnungen heraus, rauben alles. Was soll's? Man will nicht weiterdenken. Weiß nur eins. Essen, essen, essen. Ich habe kein Geld, keine Lebensmittelvorräte und keine Bekannten, die mir im Existenzkampf zur Seite stehen. Beim Kampf um ein einfaches Stück Brot helfen könnten. Man lebt von dünner Suppe, von Gemüse, aber damit kann man den Magen nicht täuschen. Hunger, das ist der einzige Gedanke, der alle anderen verscheucht. Zitat Ende. Und Lydia Ginsburg schreibt in ihrem Blockadetagebuch aus dem belagerten Leningrad, wieder Zitat, monatelang schliefen die Menschen, das heißt die meisten Einwohner der Stadt, ohne sich auszuziehen. Sie hatten ihre Körper aus dem Blick verloren. Dem Menschen war bewusst, dass sein Körper hässlich wurde. Er wollte vergessen, dass er irgendwo weit weg, unter der wattierten Jacke, unter dem Pullover, unter der Strickjacke, unter Filzstiefeln und Fußlappen, noch einen schmutzigen Körper besaß. Aber der Körper tat sich kund, durch Schmerzen, durch Krätze. Der Körper war fremd. Jedes Mal hatte er neue Löcher und Kuhlen, er war fleckig und rau. Die Haut, ein fleckiger Sack, zu groß für seinen Inhalt. Zitat Ende. Den Hunger konnte man nicht vergessen und man konnte ihn nicht aussitzen. Er tat sich kund mit nagenden Schmerzen, später mit Schwäche, die dazu führte, dass Menschen am Arbeitsplatz oder beim stundenlangen Anstehen zusammenbrachen, dass sie schließlich morgens vor Schwäche nicht mehr aufstehen konnten. Der Körper übernahm gewissermaßen das Handeln, indem er sich verweigerte. Um diese Verweigerung, die den Tod bedeutete, möglichst lange hinauszuzögern, berichten Holocaust-Überlebende, dass sie sich Lebensmittel so plastisch wie nur möglich vorstellten, um sich, wie sie selbst sagten, daran zu stärken. Zeitzeugen der Blockade Leningrads erinnern sich an das Auskochen von Ledergürteln. Sie taten dies, Zitat, wegen des Geruchs, um sich am Geruch satt zu essen, Zitat Ende. Ginsburgs Erinnerungen zeigen auch, dass in den Hungerkrisen der Besatzungszeit oft nicht nur Lebensmittel fehlten, sondern auch Seife und warmes Wasser. Die völlig unzureichende Hygiene begünstigte Krätze und Fleckfieber, übertragen durch Läuse, Milben oder Flöhe. Diese Krankheiten gingen mit hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und einem rotfleckigen Hautausschlag durch Einblutung einher. Es sind und waren die typischen Krankheiten von Mangelgesellschaften. Hinzu kam, dass die geschwächten Menschen kaum Abwehrkräfte gegen Infektionskrankheiten hatten. Dies gilt in besonderer Weise für Säuglinge und Kleinkinder, die daher überproportional zu den Opfern gehörten. Die Konsequenzen von Hungerkrisen reichen jedoch über die unmittelbaren Notzeiten hinaus. Neben der erhöhten Sterblichkeit brachte diese Form des zugespitzten Mangels auch eine verringerte Geburtenrate mit sich, sowie Krankheitsfolgen, etwa Diabetes, die sich zum Teil erst Jahre nach dem Ende des Krieges zeigten. Bevor Krankheit und Apathie die Herrschaft über die geschwächten Menschen übernommen hatten, galt deren zentrales Bemühen daher der Versorgung und das heißt der Beschaffung von Lebensmitteln. Da die Männer vielfach eingezogen waren, an den Fronten kämpften, in Kriegsgefangenenlagern einsaßen, vielleicht auch gefallen oder zur Zwangsarbeit verschleppt waren, war die Versorgung der verbliebenen Familien vielfach die Aufgabe von Frauen. Von den Mühen des Einkaufens, die nichts von einem vergnügten Shopping hatten, war schon die Rede. Da auf diese Weise aber keine ausreichende Versorgung sicherzustellen waren, griffen viele zu anderen Strategien. Überall in den Städten Europas wurden nun Parks umgegraben und Gemüsebeete angelegt. Auf Balkonen züchtete man Kaninchen für die Fleischversorgung und es war vielfach die Aufgabe der Kinder, für die Tiere Grünzeug zu sammeln. Besonders wichtig war auch die unter Verwandten und in engen Freundeskreisen praktizierte Solidarität. Quasi eine Versicherung auf Gegenseitigkeit. Gerade an den Feiertagen des christlichen wie des jüdischen Kalenders teilten die Menschen, was sie an Schätzen noch hatten. Auf diese Weise wollten sie nicht nur wenigstens für kurze Zeit einer scheußlichen Gegenwart entkommen, sondern sie versicherten sich so auch gegenseitig, dass sie zusammengehörten und dass sie sich aufeinander verlassen konnten, indem sie wertvolle Lebensmittel teilten. Außerdem versuchten die Menschen, Arbeitsplätze zu finden, die die Versorgung erleichterten. In diesen Notzeiten konnte das eine Anstellung in Betrieben bedeuten, die über Werkskantinen verfügten. In der besetzten Sowjetunion versuchten Zehntausende, Anstellung in den Verwaltungen oder bei den Milizen zu finden. Denn deren Angehörige erhielten Lebensmittelzuteilungen, zum Teil auch Heizmaterial. Sie wurden dadurch aber auch in die verbrecherische Politik der Besatzer einbezogen, weil sie als Angehörige der Milizen Juden zusammentrieben oder Erschießungskommandos absicherten. Behördenmitarbeiter wiederum stellten Kontingente von Zwangsarbeitern zusammen und übernahmen auch andere Aufgaben für die Besatzer. Je länger im Übrigen der Krieg dauerte, desto gefährlicher waren diese Tätigkeiten, weil Partisanen diejenigen, die für die Deutschen arbeiteten, zur Rechenschaft zogen. Viele Frauen verdingten sich auch direkt bei deutschen Dienststellen. Sie arbeiteten als Dolmetscherinnen, als Schreibkräfte, als Putz- und Waschfrauen oder als Köchinnen. Dies schloss nicht selten ein, dass Frauen ein Verhältnis mit deutschen Soldaten eingingen oder Armutsprostitution betrieben. Alle genannten Arbeitsverhältnisse blieben stets prekär, da sie ausschließlich vom Bedarf der deutschen Seite abhingen. Und sie zogen vielfach weitreichende Konsequenzen nach sich. Bei Kriegsende hatten sich diese Menschen und vor allem die Frauen wegen Kollaboration, auch wegen der sogenannten horizontalen Kollaboration, zu rechtfertigen. Man kann manchmal die Einschätzung hören, dass vor dem Hunger alle gleich seien. Doch lässt sich dies, wenn man sich dem Phänomen genauer zuwendet, kaum bestätigen. In den Besatzungsjahren schufen die Kategorisierung der Besatzer nach Rasse und nach Nützlichkeit große Unterschiede. Auch waren die Ressourcen, die es Menschen ermöglichten, auf Versorgungskrisen zu reagieren, höchst unterschiedlich verteilt. Dies zeigt sich besonders deutlich mit Blick auf den Schwarzmarkt. Zwar war das Angewiesensein auf den Schwarzmarkt angesichts der Mangelversorgung enorm weit verbreitet. Fast ubiquitär war auch das Klagen über die dort geforderten hohen Preise. Damit jedoch haben die Gemeinsamkeiten ein Ende und beginnen die Unterschiede. Diese Unterschiede betrafen zum Beispiel die Kaufkraft. Wer sich was auf dem Schwarzmarkt leisten konnte, hing davon ab, über welchen Besitz eine Person verfügte, der sich auf dem Schwarzmarkt eintauschen ließ. So hatten durchschnittliche Haushalte in den besetzten Städten Nordwestrusslands schon im Spätherbst oder Frühwinter 1941 alles Hab und Gut, das sich gegen Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt eintauschen ließ, umgesetzt. Es profitierten davon ländliche Gebiete. In Weißrussland etwa gelangten über den Tauschhandel erstmals Konsumgüter wie zum Beispiel Nähmaschinen oder andere Haushaltsgegenstände überhaupt in bäuerliche Haushalte. Sehr unterschiedlich waren ferner auch die Preise, die Kunden zu bezahlen hatten. Aus allen besetzten Gebieten ist bekannt, dass Bauern an Personen aus der Nachbarschaft zu wesentlich günstigeren Preisen verkaufte, als wenn Menschen bei ihnen vorsprachen, die sie nicht kannten. Es waren damit nicht nur Angebot und Nachfrage, die auf die Preisbildung einwirkten, sondern auch Kennen und soziale Nähe bzw. Distanz bildeten sich in den Preisen ab. Die Preise, die jüdische Menschen zu zahlen hatten, waren zumeist besonders hoch. Darin spiegelten sich nicht nur die Risiken für die nichtjüdische Seite wider. Vielmehr konkretisierte sich in den Wucherpreisen soziale Distanz in Form von Judenfeindschaft bzw. Antisemitismus. Schwarzmarkt und Tauschhandel waren im Übrigen überall verboten und wurden auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion besonders strikt geahndet. Nicht nur lief jede oder jeder, der bzw. die ohne einen Passierschein unterwegs war und in eine deutsche Kontrolle kam, Gefahr, als Partisan erschossen zu werden. Hinzu kam auch, dass Kleinhandel, sogenannter Schleichhandel, als jüdisch galt und wer ihn betrieb, entsprechend verfolgt wurde. Zusätzlich war das Kaufen und Verkaufen von allem, was den Besatzern als Ramsch erschien, verboten, womit in völlig verarmten Gesellschaften praktisch jeder Handel unterbunden werden konnte. Auch diese Form von Versuchen zu überleben wurde also durch die Besatzungsmacht kriminalisiert. Hunger, damit hatte dieser Vortrag begonnen und darauf möchte ich nun gegen Ende wieder zurückkommen, ist unserer heutigen Wohlstands- und Konsumwelt weitgehend fremd geworden. Und das ist eine große Errungenschaft. Denn schaut man sich die Jahre des Zweiten Weltkriegs an, so lebten zwischen Tromsø und Heraklion, wie auch zwischen Brest und Smolensk, 200 Millionen Menschen unter deutscher Besatzung. Für eine sehr große Zahl dieser Menschen war infolge einer deutschen Ausbeutungspolitik der Alltag von Mangel geprägt, oft genug auch von Hunger. Während nur in Dänemark die Versorgung leidlich funktionierte, war im Übrigen Mangel ein weit verbreitetes Phänomen. Es nahm besonders schlimme Ausmaße auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, in Griechenland, aber auch im sogenannten Hungerwinter 1944-45 in den Niederlanden an. Hunger war somit eine Waffe, die direkt oder indirekt gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wurde und unter der vielfach vor allem die Schwächsten zu leiden hatten. Kinder, Alte und Kranke. Hunger jedoch geht nicht von allein vorüber. Auf Hunger muss man reagieren, will man nicht elendig daran sterben. Die Möglichkeiten und Chancen, auf den Hunger zu reagieren, unterschieden sich jedoch gravierend. Das hatte zum einen mit den sehr unterschiedlichen Ressourcen zu tun, über die Menschen verfügten und damit, welche Beschäftigungsverhältnisse ihnen offen standen. Ghettoisierte Juden zum Beispiel hatten zumeist nur dann eine Chance zu überleben, wenn sie außerhalb der Ghettos arbeiten mussten. Eine wichtige Rolle für alle anderen spielten aber auch die Rationierungssysteme. Sie zwangen Menschen in neue Hierarchien, die den Nützlichkeitserwägungen und dem Rassismus der deutschen Besatzer folgten. Rationierungssysteme funktionierten daher überall im besetzten Europa als Instanzen, die Überlebenschancen zuwiesen. Was sich besonders eindrücklich darin zeigt, dass im östlichen Europa für die jüdische Bevölkerung gar keine Rationen mehr vorgesehen waren oder nur solche, die ein Überleben nicht sicherstellten. Die Versorgungsfragen zeigen, in welch hohem Maße Besatzung einen Bruch mit der Normalität und den Routinen, der sozialen Ordnung und den Sicherheiten der Vorkriegszeit bedeutete. Besetzte Gesellschaften waren und sind Gesellschaften im Ausnahmezustand. Dieses Thema verdient daher unsere Aufmerksamkeit, nicht zuletzt deswegen, weil es zu einem tieferen Verständnis der Erfahrung unserer europäischen Nachbarn im Zweiten Weltkrieg beiträgt. Und ein Verständnis von Besatzungserfahrung ist auch essentiell, um die Shoah zu kontextualisieren. Es ist zentral, wenn man verstehen will, warum Verstecken und Hilfe so erschütternd häufig nicht geklappt haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Weihnachten 2016 vor dem fetten Gänsebraten und Weihnachten während des Zweiten Weltkrieges. Die Professorin für neuere und neueste Geschichte Tatjana Tönsmeier von der Bergischen Universität Wuppertal führte uns den Unterschied vor zwischen unserer heutigen Konsumwelt und der Mangelwirtschaft im Dritten Reich. Vor dem Verzehr von Katzenfleisch wird gewarnt. Mangelversorgung und Hungererfahrungen im besetzten Europa zwischen 1939 und 1945 hieß der Titel ihres Vortrages heute am reich gedeckten Weihnachtstisch.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.